The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 7. August.
We'll stop Donald Trump's extreme abortion bans because we trust women to make decisions about their own body.
Kamala Harris garantiert den Frauen das Recht auf Abtreibung. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Das ist der Unterschied zu Donald Trump. Das bekommen die Wählerinnen und Wähler, wenn sie in das Weiße Haus einzieht. Donald Trump will bei seiner Wiederwahl wiederum die Steuern senken, erklärt er bei seinem Lieblingsfernsehsender Fox News. Vor allem das Trinkgeld, natürlich in der Gastronomie, das will er von den Steuern befreien. No tax on tips.
I also have no tax on tips. That's a big deal.
Are you going to make that an official line item in your economic plans? Yes. No tax on tips?
No tax on tips, very simple.
Beide Kandidaten bemühen sich also, Unterschiede herauszuarbeiten. Die Botschaft an die Wähler lautet: Mit mir wird sich nicht nur Amerika, sondern vor allem dein Leben verändern. Aber eigentlich ist für uns in Europa etwas ganz anderes viel interessanter. Was kommt eigentlich auf jeden Fall, egal ob sie oder er gewinnt? Bei drei Dingen kristallisieren sich politische Linien heraus, die nicht demokratisch, nicht republikanisch, sondern all American sind. Erstens, Stichwort Verteidigung. Europa und Deutschland müssen ihre Wehrhaftigkeit künftig unter Beweis stellen. Die Schutzmacht Amerika mit ihren tiefen Taschen und der spendierfreudigen Militärhilfe hat in dieser Form auf jeden Fall ausgedient. Unter dem NATO-Gegner Trump sowieso, aber auch unter ihr. Schon unter Joe Biden zeigte sich, dass die USA ihre Beteiligung an den europäischen Verteidigungsausgaben doch gerne reduzieren möchten. Zusagen für neue Waffen? Eher zaghaft. Der Fokus von Washington liegt im Indo-Pazifik auf China und dem anwachsenden Konflikt mit Taiwan.
Vice President Kamala Harris.
Auch Kamala Harris rügte bei ihrem Besuch in Singapur die Chinesen für die militärischen Scharmützel im südchinesischen Meer.
Of millions of people depend on the billions of dollars in trade that flow through these sea lanes each day. And yet, in the South China Sea, we know that Beijing continues to coerce, to intimidate, and to make claims to the vast majority of the South China Sea. These unlawful claims have been rejected by the 2016 Arbitral Tribunal decision.
Ergo, der Blick von Washington geht nach China, Europa ist nicht mehr ganz so wichtig. Der US-Steuerzahler hat zudem wenig Lust, unsere Verteidigung zu zahlen, egal ob er Trump oder Harris wählt. Dazu muss man wissen, 66% des NATO-Budgets kommen heute aus Washington. Änderung Nummer 2, mit der zu rechnen ist. Es gibt nach innen und außen weiterhin nur ein Amerika oder anders gesagt
America first.
Den Spruch prägte Trump im letzten Wahlkampf.
America first.
Aber auch unter Biden und seinem riesigen Subventionsprogramm namens Inflation Reduction Act wurde klar, der Staat investiert. Und er investiert in die heimische Infrastruktur über 700 Milliarden Dollar. Klimaschutz, Subventionen, Steuersenkung. Hauptsache, das Geld bleibt in Amerika und Hauptsache, die Jobs, zum Beispiel aus Europa, werden verlagert. We are gonna buy American.
And when we do these projects, and again I get criticized for this, but I make no excuses for it, we're gonna buy American. We're gonna buy American.
An dieser Linie wird auch eine Präsidentin Kamala Harris auf jeden Fall festhalten. Denn auch demokratische Wähler wollen, dass die Wirtschaft brummt und ihre Jobs sicher sind. Amerikas Politik setzt deshalb eben auch einerseits auf Subventionen, andererseits auf Protektionismus. Bei den Demokraten klingt es vielleicht nur ein bisschen netter. Und ein dritter Punkt ist wichtig für uns Europäer zu verstehen. In diesem dritten Punkt sind Trump und sie sich einig. Fossile Brennstoffe werden so lange aus der Erde geholt, wie sie unter der Erde schlummern. Dass Trump weiter nach Öl bohren will, ist ja ohnehin klar. Als Klimaschützer war er nie berühmt. Bis heute ruft er seinen Anhängern auf jeder Versammlung zu:
We will drill, baby, drill.
Kamala Harris hingegen galt zumindest bislang als Gegnerin des Fracking. Beim Fracking wird eine Flüssigkeit, eine Chemikalie, unter hohem Druck in den Boden gepresst, um dann Öl und Gas durch kleine ausgelöste Explosionen freizusetzen und zu fördern. Das Ganze ist ökologisch schädlich, fragwürdig auf jeden Fall. Darum sprach sie sich auch als umweltbewusste Kalifornierin im Jahr 2019 bei CNN für ein Fracking-Verbot aus.
There's no question I'm in favor of banning fracking. So, yeah.
Aber jetzt die Kehrtwende. Kamala Harris will Fracking nicht mehr verbieten. So heißt es jetzt aus ihrer Kampagne. Sie will vor allem keine Angriffsfläche für Trump bieten. Klimaschützen, klar, aber deshalb doch auf gar keinen Fall die eigenen Wahlchancen beschädigen. Wir Deutschen sollten uns darüber vielleicht gar nicht so echauffieren. Unser importiertes LNG-Gas, Sie erinnern sich, die Flüssiggas-Terminals, Scholz, Habeck haben sie eingeweiht. Dieses importierte LNG-Gas ist nichts anderes als das gefrackte Gas aus den USA. Vom Drill, Baby, Drill profitieren auch wir. Fazit: Kamala Harris und Donald Trump sind nicht zuerst definiert durch Geschlecht, Alter, Religion oder Parteizugehörigkeit, sondern durch ihre Nationalität. Sie sind zuallererst Amerikaner. Das für uns Deutsche zu erkennen, bedeutet, den ersten Schritt zu gehen, den ersten Schritt zur Realpolitik. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Götz Ali ist streitbarer Intellektueller und Historiker. Ein Historiker, der sich auf das Dritte Reich, auf Adolf Hitler und den Antisemitismus spezialisiert hat. Seine Kritik an der heutigen Politik kommt gleich.
Die Mitte in der gegenwärtigen Bundesrepublik versagt. Und zwar von Herrn Merz bis Herrn Scholz, von Herrn Söder bis Herrn Lindner, aber auch natürlich bis hin zu den Grünen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Börse am Tag nach der großen Turbulenz. Und dann blicken wir noch auf eine ganz besondere Form der Sinnsuche beim Gottesdienst für Gastronomen. Seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober und der Antwort durch das israelische Militär kochen die Emotionen hoch. Es gibt Solidaritätsbekundungen für die israelischen Geiseln und Demos auch für deren Freilassung. Aber es gibt eben auch Demonstrationen, die an das Leid in Gaza erinnern. Nicht selten schlagen solche Demonstrationen um in blanken Israel-Hass. Flaggen mit dem Davidstern werden verbrannt. Der Antisemitismus ist zurück auf deutschen Straßen und auch an deutschen Universitäten leider weit verbreitet. Ein Mann, der viel getan hat im Kampf gegen Antisemitismus und der als Nachkriegskind sich auch intellektuell um das Thema Aussöhnung verdient gemacht hat, ist Götz Ali. Er ist 77 Jahre alt. Er ist Historiker, Politikwissenschaftler, Bestsellerautor und ein Gründungsredakteur der Taz. Er engagierte sich seinerzeit in der 68er Studentenbewegung und blickte später durchaus kritisch auch auf diese Zeit zurück. Also, ich will ja nur sagen, der Mann ist unbequem, ist klug, ist belesen und immer zu haben für eine muntere Debatte. Auf der Pioneer One haben wir gesprochen über Antisemitismus damals und heute und die Frage, ob die Weimarer Verhältnisse mit denen der Bundesrepublik vergleichbar sind. Hören wir mal zu, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Götz Ali.
Guten Morgen.
Wie geht man um mit der zugewanderten Feindlichkeit gegenüber Israel? Wie begegnet man Tausenden, wir reden zum Teil von Zehntausenden, auch in Düsseldorf auf der Straße, die das Kalifat fordern? Was würden Sie raten? Auch aus der Erfahrung, die Sie ja haben, wir haben ja ähnliche Erhebungen und Gefühle schon auf deutschen Straßen gehabt. Wie geht man damit um?
Also ich glaube, einmal müssen wir tatsächlich auf die Dauer über die Art der Zuwanderung reden. wir können das nicht verhindern, auch eine AfD-Regierung wird es nicht verhindern, genauso wenig wie Frau Meloni es in Italien verhindert.
Dass Zuwanderung kommt.
Ja, das ist, was die Regierenden tun können, ist eine gewisse Steuerung, also eine mäßige. Das wird uns dauerhaft beschäftigen und ein unlösbares Problem weiterhin bleiben. Davon können wir ausgehen. Und natürlich verschiebt sich das, der alte Begriff von Nation und Nationalkultur. Das sind Begriffe meiner Ansicht nach, die in den nächsten 100 Jahren zum Untergang verurteilt sind, beziehungsweise sich so verschieben und verändern, dass sie mit dem, was wir vor 50 oder 100 Jahren hatten, nichts mehr zu tun haben.
Aber Sie wollten ja gerade sagen, wir werden da was anders machen müssen.
Es kommt darauf an, dass die Gesellschaften friedlich bleiben. Das ist wichtig. Das staatliche Gewaltmonopol unter allen Umständen, egal was kommt. Wir sehen das jetzt gerade in Großbritannien, aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Das ist das A und O. Ja, also wir müssen gucken, dass das nicht aus dem Ruder läuft.
Auch an den Hochschulen
nochmal. Auch an den Hochschulen.
Gut, also es gibt eine Sehnsucht in der Gesellschaft natürlich, dass das, was Sie sagen, wir werden uns verabschieden müssen von der Nation und unserem Begriff. Ja. Es gibt einen Teil in der Gesellschaft, der hat eine Sehnsucht nach Homogenität und nach diesen alten Worten. Nation, Nationalstolz, Heimat. Legitim, illegitim, was sagen Sie?
Realitätsfremd, verrückt. Also so kommen wir nicht weiter. Erstens hat es diese Homogenität fast nie gegeben. Wir waren mit Gewalt, ja, 1950 in Deutschland so homogen wie nie zuvor. Das heißt, wir hatten keine Mischbevölkerung mehr mit Polen und Kaschuben und so weiter an den Ostgrenzen und keine preußische Wallonei mehr. Und also diese Misch- und Übergangszonen, die ja das alte Europa auch so schön und interessant gemacht haben, gerade die Mischung.
Okay, diese, Sie sagen also, diese Sehnsucht ist weltfremd und hat es eigentlich
verrückt
nicht gegeben. Gut, 1950, die DDR würde ich schon auch noch ins Feld führen, war auch eine weitgehend homogene Gesellschaft.
Ja.
Weitgehend, nicht komplett.
Ja.
Die alte Bundesrepublik schon im Wesentlichen auch. Der erste Gastarbeiter war ja auch deshalb eine Sensation, weil er unsere Homogenität oder die meiner Eltern beendet. Ich würde sagen, bereichert hat.
Ja.
Aber heute, es scheint einen Überdruss zu geben an der Vielfalt.
Ich bin ja in einem Alter, wo man gelegentlich auch mal im Krankenhaus ist. Da haben Sie...
Aber Sie sehen vital aus. Ja. Gott sei Dank.
Trotzdem hat man es mal an der Hüfte oder sonst wo noch. Und da haben Sie inzwischen die ganze Welt versammelt. Und es ist großartig und es funktioniert. Und zwar haben Sie das bis zur Spitze hoch in der Ärzteschaft. Und Sie haben unten Pfleger, die von fernen Ländern kommen und auch so Urberliner und alles Mögliche. Aber es ist innerhalb des Krankenhauses irgendwie völlig klar, dass da ganz unterschiedliche Leute mit kulturellem Hintergrund und Hautfarben und so weiter zusammenarbeiten. Das ist eine wunderbare Situation und das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das so hinkriegen und ich kann nur mit Frau Merkel sagen, wir werden das schaffen und darauf kommt es an. Und da muss man die gewalttätigen Ausbrüche sowohl bei den arischen, urdeutschen, germanischen Homogenisten à la AfD, ja, das ist was anderes, als wenn ich sage, das sind Faschisten, ja, muss man zurückweisen und notfalls mit staatlicher Gewalt bremsen, als auch auf der anderen Seite bei den Zuwanderern. Ich habe gerade eine Statistik vorgestern oder so gelesen, dass die Charité so viele Messerverletzungen im ersten halben Jahr zu operieren hatte, wie im ganzen Jahr zuvor. Also eine Verdopplung. Ja? Nun weiß jedes Kind, auch wenn nicht dauernd drüber geredet wird, wer hauptsächlich diese Messerangriffe macht und wo sie stattfinden. Darüber muss man dann sprechen. Ja, das ist klar. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man sagen könnte, wie es, glaube ich, Frau Weidel mal gemacht hat, das sind alles Messerstecher oder so. Aber trotzdem, man sieht ganz klar, dieses Problem häuft sich unter bestimmten Migranten. Das kann man sagen. Und es sind hauptsächlich junge Männer. Das ist eben auch ein Problem im bestimmten Alter mit dem entsprechenden Testosteronüberschuss. Also darauf muss man achten. Man muss gucken, dass man die Sache etwas steuert.
Mit einer Obergrenze, wie das jetzt Joe Biden ja für die USA versucht und wie es Horst Seehofer uns empfohlen hat.
Ja, das klappt ja alles nicht. Man kann es immer wieder machen als Politiker und man muss es wahrscheinlich auch machen. Aber man soll jetzt da keine großen Hoffnungen reinsetzen. Auch wenn von Ruanda geredet wird und so. Ja, Gott, das sind alles so Versuche. Die werden das Grundproblem nicht ändern. Und auch Frau Meloni wird es nicht mit ihren Lagern in Albanien in den Griff bekommen.
Aber das klingt mir zu fatalistisch, Herr Ali. Wir wollen ja, Sie schreiben ja in einem neuen Buch, wie Hitler passieren konnte. Wir wollen ja weder, dass Hitler sich wiederholt, noch das, was vergleichbar ist. Selbst wenn wir sagen, Geschichte wiederholt sich nicht, gibt es schon Grundströmungen in Geschichte von Sehnsüchten nach Freiheit, aber auch der Sehnsucht nach was Autoritärem. Grundströmungen, Unterströmungen, die sich wiederholen. Wenn wir das nicht wollen, dürfen wir nicht so fatalistisch sein, würde ich sagen.
Also bisher ging es gut und die nächste Generation muss einfach nach neuen Wegen suchen, wie sie das reguliert. Zum Beispiel müssten unsere Wohnbaugesellschaften aufgefordert werden, dass sie wirklich innerhalb ihrer großen Mietwohnungskomplexe mischen, ganz gezielt mischen.
Ghettobildung verhindern.
Ghettobildung verhindern und viel besser, also Michael Wolfson hat das neulich in so einer Sendung gesagt, er hat ja einen gewissen Wohnungsbestand in Berlin geerbt und pflegt den auch und macht da sehr moderate Mieten. Er sagt, er macht das ganz bewusst, weil besser als jedes Integrationsprogramm ist, dass die Leute nebeneinander wohnen, dass es gewisse soziale Kontakte gibt, dass man sich den Schlüssel austauscht zum Blumengießen und Postboten und Briefkasten und so weiter und miteinander lebt. Ja, und gemeinsames Fest organisiert und Probleme des Alltags miteinander teilt.
Aber Sie sind optimistisch, entnehme ich dem, Herr Ali, dass wir nicht, um mit dem Buch, das noch zu vollenden vor Ihnen steht, Sie sind optimistisch, dass kein neuer Hitler kommt und dass wir nicht in einer ähnlichen Situation sind, nicht 30er, sondern 20er Jahre.
Nein, unsere heutige Situation hat mit der Situation von 1933 sehr wenig zu tun.
23?
Also ohne Demokratie kein Hitler. Und man muss sich klar machen, zusammen mit den Kommunisten haben 1932 in den beiden Reichstagswahlen fast 2/3 der deutschen Gesellschaft gegen die Republik abgestimmt. Ja? Und die Alterspräsidentin des Deutschen Reichstags, Clara Zetkin, hat am Ende ihrer Rede gesagt, bis bald in Sowjetdeutschland. Das haben wir heute nicht, diese Situation. Was wir aber haben, ist, dass die demokratischen Parteien der Mitte, also das, was wir die demokratischen Parteien nennen, nach 1929 sukzessive aufgehört haben, miteinander richtig zu sprechen und vernünftig zu regieren. Und da sehe ich so eine gewisse Ähnlichkeit heute. Auch innerhalb der Opposition, der CDU, ja, CSU, auch innerhalb der Regierung, dass man das Gefühl hat, die reden nicht in vernünftiger und sachbezogener Weise miteinander. Und das führt im Moment dazu, dass sich das Radikale am Rand verstärkt. Da bin ich ganz sicher.
Weil die Mitte nicht ihre Pflicht tut.
Die Mitte in der gegenwärtigen Bundesrepublik versagt. Und zwar von Herrn Merz bis Herrn Scholz, von Herrn Söder bis Herrn Lindner, aber auch natürlich bis hin zu den Grünen.
Sie versagt warum? Weil sie nicht miteinander kooperiert und um Lösungen ringt? Weil sie Spielchen macht?
Ja, weil sie sich plakativ beschimpfen häufig. Sie müssen an den großen Posten ansetzen und nicht an irgendwelchen kleinen Randerscheinungen und das sozusagen publizistisch und propagandistisch breittreten. Das ist falsch und das beherrscht unsere Politik heute in sehr unangenehmer Weise und erinnert wirklich an Weimar.
Ich sag vielen Dank, Götz Ali.
Ich bedanke mich.
Unsere neue Sommer-Podcast-Reihe beleuchtet finsterste Strukturen, die gleichwohl in der Mitte unserer Gesellschaft bestehen. Es geht um Kreise, Milieus, Organisationen, die unsichtbar und unbehelligt wirken. Hier zählen nicht Gesetz und Moral, sondern Gewalt und Geld.
Unterwelten. Die Abgründe der organisierten Kriminalität.
Die organisierte Kriminalität hat viele Gesichter. Es kommt darauf an, sie zu erkennen.
Im Bereich von hochprofessionellen Tätern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.
Eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.
Untergräbt unseren Rechtsstaat.
Geldwäsche. Menschenhandel. Finanzkriminalität.
Waffenhandel. Drogenhandel.
Eigentlich müssten wir aufbegehren.
Meine Kollegin Josie Müller hat recherchiert zur organisierten Kriminalität und präsentiert die Ergebnisse in einer spektakulären Serie. Aktuell sind die ersten Folgen zum Thema Menschenhandel erschienen. Einer der lukrativsten und zugleich brutalsten, auch zynischsten Zweige der organisierten Kriminalität. Wir hören einen Auszug aus diesem Podcast, und zwar einen Auszug über ein Geschäft, in dem die Würde des Menschen antastbar ist.
Die Netzwerke des Menschenhandels ziehen sich auch durch Internet und Darknet, bedienen hier die Nachfrage nach Kinderpornografie. Auf Basis der aufgedeckten Fälle in diesem Bereich sind sie in drei Regionen der Welt besonders aktiv. In Osteuropa, Schwerpunkt Russland, in Asien, Schwerpunkte Philippinen, Thailand und Vietnam, in Lateinamerika, Schwerpunkte Mexiko, Brasilien und Kolumbien. Die Nutzer dieser Inhalte sind weltweit zu Hause.
Diese Kunden, die zahlen über PayPal oder über Western Union oder irgendeinen schnellen Bezahldienst einen Betrag, und dafür macht der Menschenhandel einen Kanal auf. Und dann kann der Kunde sagen, was mit dem Kind passieren soll, und dann wird vor Ort sozusagen darauf reagiert. Das heißt, das Kind wird vergewaltigt, das Kind, ich mag jetzt da gar nicht so in die Einzelheiten gehen, was da alles passiert. Und das ist etwas, was sich rasant ausgebreitet hat und ausbreitet, wo Kinder wirklich zur Ware werden und jemand hier sitzt vor einem Bildschirm und sagen kann, was einem Kind auf den Philippinen geschieht und einen Betrag dafür bezahlt.
Laut UN verschärft sich die sexuelle Ausbeutung von Kindern über das Internet in Bezug auf Ausmaß und Methoden. Deshalb appelliert sie immer deutlicher an die Tech-Konzerne,
die da durchaus auch Möglichkeiten hätten, da einzuschreiten.
Wie das System des Menschenhandels funktioniert, mit seinen staatlichen Handlangern, mit seinen Schleusern, Mafiosi und woran eigentlich die Strafverfolgung scheitert, das alles hören Sie in unserer Podcast-Serie Unterwelten. Den Link zu dieser und weiteren Folgen finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website thepioneer.de. Danke, dass Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle ganz gespannt, ob die Turbulenzen vom Montag nur ein Schluckauf waren oder der Auftakt zu einer längeren Krise. Anne Schwedt in New York weiß mehr darüber. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Wie sieht's an den Märkten aus nach diesem wirklich schwierigen Wochenbeginn? Sag uns, Anne.
Besser tatsächlich. Gestern griffen nach dem Abverkauf am Montag direkt wieder die Schnäppchenjäger zu. Beim Dow Jones gab es einen Plus von 0,8%. Der S&P 500 und die Nasdaq konnten jeweils um 1% zulegen. Das machte zwar nicht die Verluste von Montag wieder gut, aber es war definitiv eine Erholung. Alle 11 Sektoren konnten zulegen. Gewinne gab es auch bei den großen Tech-Playern. Nvidia zum Beispiel legte um 3,8% zu. Meta gewann um 3,9%. Bevor die Märkte in den USA öffneten, gab es auch schon erste Erholungsanzeichen in Asien. Der japanische Nikkei-Index zum Beispiel legte den besten Tag seit 2008 hin und stieg um 10,2%. Am Tag davor war es für den Index der schlechteste Tag seit 1987. Da ging es um 12,4% nach unten. Einer der Gründe neben der Angst vor einer Rezession ist ja der sogenannte Carry Trade. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Das ist, wenn Anleger sich billiges Geld in der Währung Yen leihen und es dann in den USA investieren. Als letzte Woche die japanische Notenbank die Zinsen aber erhöht hat, wurde diese Strategie schlagartig unattraktiver, und das hat dann unter anderem zu diesem massiven Abverkauf geführt.
Und was bedeutet das jetzt für den Rest des Sommers? Geht das jetzt so volatil im Achterbahnstil etwa weiter? Was denkst du?
Also vor dem Hintergrund des Carry Trades kann es echt gut sein, einfach deshalb, weil ja jetzt die US-Notenbank die Zinsen bald senken wird und dadurch die Zinslücke, sage ich mal, zwischen Japan und den USA noch weiter geschlossen wird. Allerdings muss man auch beachten, dass das jetzt sehr absehbar ist und die Märkte das schon einpreisen. Wichtig für den weiteren Ausblick wird also die zweite Sorge, nämlich die Rezessionssorgen. Ich persönlich finde die etwas unbegründet, aber die Psychologie an der Börse ist ja nicht immer logisch. Deshalb wird es jetzt ganz wichtig, sich alle neuen Wirtschaftsdaten genau anzuschauen. Dazu gehören auch jegliche Aussagen der Notenbank und auch die Quartalszahlen von den Markttreibern, wie zum Beispiel Nvidia. Und natürlich gibt es auch noch weitere Unsicherheitsfaktoren, die die Märkte über den Sommer noch umtreiben könnten. Ein groß angelegter Nahostkrieg zum Beispiel oder auch, wie es jetzt im US-Wahlkampf weitergeht. Also da kann auch einiges passieren, das für Volatilität sorgen könnte.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das Handwerk auch in diesem Jahr wieder 20.000 Ausbildungsstellen nicht besetzen kann. Das versteht nicht mal Ralf Möller. Der ehemalige Mr. Universe im Bodybuilding hat in Hollywood respektable Erfolge als Schauspieler gefeiert. Zum Beispiel in dem Film Gladiator.
Gladiator, der Kaiser möchte dich sprechen.
Ich stehe dem Kaiser zu Diensten.
Jetzt steht er dem deutschen Handwerk zu Diensten. Er zieht für die gute Sache in den Kampf. Als wahrscheinlich, ich hoffe für ihn, gut bezahlter Markenbotschafter, wie das so schön heißt, legt er hier in einem Podcast der Deutschen Handwerkszeitung den Finger direkt in die Wunde. Motto, früher war doch alles viel besser.
Vom Gefühl her kann ich mich erinnern, bin jetzt schon 65, da war mehr Interesse noch im Handwerk. Also die Hauptschüler oder auch Realschüler sind damals dann doch, da sagte man, ich möchte Elektriker werden, ich möchte Maurer werden.
Ja, das ist in der Tat nicht mehr so sexy, obwohl das sind die Jobs, die von der künstlichen Intelligenz verschont werden, weil man sie gar nicht ersetzen kann. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Handwerk dürfte auch weiterhin goldenen Boden haben. Dafür will Ralf Möller, dessen Vater Schlosser war, jetzt sensibilisieren. Er hat schon angekündigt, in den nächsten Wochen ausgesuchte Handwerksbetriebe in Deutschland zu besuchen. Wir sollten ihm, dem Gladiator, in seiner Mission für das deutsche Handwerk viel Glück wünschen. Spätestens dann, wenn wir auf einen Elektriker wieder 3 Monate warten müssen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass so viele Hoteliers und Kaffeebesitzer am Sonntagmorgen am liebsten in die Kirche gehen würden, aber aufgrund ihrer Arbeitszeiten es nicht können. Und da scheint bei einigen Frust aufzukommen. Statt Vater Unser müssen sie nämlich Frühstücksdienst schieben, meistens beim Frühshoppen. Das beklagt auch hier der baden-württembergische Hotelier Egon Finkbeiner.
Es gibt eine Bahnhofmission, es gibt eine Blindenmission. Für jeden hat man etwas. Aber für uns von der Hotellerie und Gastronomie war das Angebot von der Kirche einfach für uns unzureichend.
Im Alten wie im Neuen Testament findet man einige Passagen zur Gastfreundschaft. Im Hebräerbrief beispielsweise heißt es, die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesset nicht. Die evangelische Kirche im Schwarzwald hat darauf jetzt reagiert, aber eher nach dem Motto, die Gastwirte vergesset nicht. Und deshalb bietet man dort seit einiger Zeit schon die sogenannten Gastro-Gottesdienste an. Heike Hauber, die als Gastronomiepfarrerin schon gearbeitet hat, beschreibt, wie diese Gottesdienste dann ablaufen.
Diese Gottesdienste finden nachts statt. Also sie beginnen um 21.45 Uhr. Und um ein Angebot zu haben für die, die eben auch sich geistlich etwas erhoffen, die Kirche vermissen.
Aha, offenbar gehen die Gäste im Schwarzwald früh ins Bettchen, damit das Personal sich dann den Segen holen kann. Die Resonanz ist so, lala, bis zu 40 Gläubige kommen zu einem normalen Gastro-Gottesdienst. Aber Weihnachten ist die Kirche dann mit 300 Personen proppenvoll. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass es dann aus den Hotelküchen immer Gulasch, Suppe und Häppchen gibt. Gewissermaßen als Belohnung fürs Beten. Pray. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Start in diesen neuen Tag.
Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
You won't find me in church,
no.
Reading the Bible,
no.
I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I'm stood here today, and I'm gonna pray.